Ja, man hört es. Ein Jahr nach der furchtbaren Flutkatastrophe in Derna, bei der in Libyen 4000 Menschen starben, 8000 werden auch immer noch vermisst, wird die verwüstete Stadt nun wieder aufgebaut. Und das in einem ziemlichen Tempo, muss man sagen. Denn der Wiederaufbau, der steht nicht nur für die Hoffnung auf Erneuerung, sondern der hat auch symbolischen Charakter. Es geht um Macht und Kontrolle in Libyen. Und die hat im Osten des Landes der umstrittene General Haftar, der mit den Bauarbeiten auch seinen politischen Einfluss stärken will. Was bedeutet das für die Zukunft des Landes und können die Menschen trotzdem irgendwie von den Bauprojekten profitieren?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten für die Region, Moritz Behrendt, der sich vor 2 Wochen in Derna vor Ort einen Eindruck von der Lage machen konnte. Hallo Moritz.
Hallo Katja.
Vielleicht bevor wir zu deinem Bericht kommen, kannst du ja noch mal kurz erklären, wie diese Reise überhaupt zustande gekommen ist. Es ist ja normalerweise extrem schwierig für Journalisten ins Land zu kommen. Wie war das denn dieses Mal organisiert?
Na, zunächst brauchte ich, wie alle ausländischen Journalisten, eine Security Clearance, also eine Sicherheitsgenehmigung von den Behörden in Ostlibyen, um dort überhaupt reingelassen zu werden, in meinem Fall am Flughafen in Benghazi. Es ist allerdings im Interesse der Machthaber in Ostlibyen, das ist die Clique um General Khalifa Haftar, dass über den Wiederaufbau im gesamten Einflussbereich dieser Haftars und insbesondere in Derna viel berichtet wird. Deswegen war es jetzt auch in ihrem Interesse, dass berichtet wird und dass ich diese Clearance relativ leicht bekommen habe.
Und wie ist das dann konkret vor Ort abgelaufen? Wurdest du dann als Journalist immer begleitet oder wie muss man sich das vorstellen?
Nicht immer, aber die sogenannte libysche Nationalarmee von Haftar, die kontrolliert schon sehr genau, wie und wohin sich Journalisten begeben. Zwischen Benghazi und Derna, das sind vielleicht so 200 Kilometer, da gab es vielleicht 6 Checkpoints. An den meisten Checkpoints wurde ich dann immer relativ entspannt durchgewunken. In Derna selbst haben wir dann aber eine Art Aufpasser an unsere Seite gestellt bekommen. Und da gab es dann auch eine Situation, als irgendeiner von dessen Vorgesetzten gemeint hat, dass wir an bestimmten Orten nicht recherchieren durften. Und dann mussten wir wirklich erstmal 1,5 Stunden im Café sitzen und konnten gar nichts tun, bis es dann endlich zur Klärung kam, ja, wir haben alle Genehmigungen und dürfen weitermachen.
Also nicht ganz einfach, aber es scheint, wie du schon gesagt hast, trotz allem Misstrauens zumindest auf der ostlibyschen Seite im Moment ein Interesse zu bestehen an einer Berichterstattung. Über die größeren Zusammenhänge dahinter, darüber sprechen wir gleich nochmal. Jetzt aber erstmal deine konkreten Eindrücke von vor Ort.
Kräne, Bagger, Betonmischer. Ein Jahr nach der Flut wird in Derna überall gebaut. Im Stadtzentrum ebenso wie in den Randbezirken. Jetzt schließen wir das Projekt ab, sagt ein Bauingenieur, der mit der Instandsetzung der Universität von Derna beschäftigt ist. 6 Baueinheiten stünden kurz vor der Fertigstellung, erzählt er. Unter anderem für die Verwaltung, eine Bibliothek und Cafés.
And the other is service libraries and the cafés.
Allgegenwärtig sind in der Stadt Schilder, die anzeigen, hier baut der Wiederaufbaufonds für Derna und die von der Flut betroffenen Gebiete. Verantwortlich für den Fonds ist Belgassam Haftar, einer der Söhne von General Khalifa Haftar, der autoritär über den Osten Libyens herrscht. Voller Stolz zählt Belgassam auf.
Bei der Stromerzeugung, der Trinkwasserversorgung und dem Wiederaufbau von öffentlichen Gebäuden und Wohnungen in Derna, überall kommen wir gut voran.
Die Machthaber in Ostlibyen setzen darauf, vor allem die Infrastruktur in ihrem Einflussbereich gut sichtbar zu erneuern. Den Menschen, die ihre Häuser verloren haben, hat der Staat zwar eine kleine Entschädigung gezahlt, Zehntausende müssen jedoch immer noch bei Bekannten oder Verwandten unterkommen. Und für ihren persönlichen Bedarf sind sie auf lokale Hilfsorganisationen angewiesen. Samira Abdelhadi schaut in eine große, karierte Plastiktasche. Handtücher sind da drin, Bettlaken, Shampoo und Zahnbürsten. Mit ihrem Mann und 2 ihrer 4 Kinder ist sie in eine alte Basketballhalle gekommen, um Hilfsgüter abzuholen. Verteilt werden sie von der NGO Pulse. Die private Organisation bietet auch ein Programm an für Kinder, die nach der Flutkatastrophe traumatisiert sind. Samira Abdelhadi ist dafür sehr dankbar.
Die Kinder weinen immer noch jeden Morgen. Wenn sie Regen hören, sagen sie, die Flut. Wenn sie einen Sturm hören, sagen sie, lasst uns hier weggehen, wir werden sterben, Mama.
Samira Abdelhadi und ihre Kinder konnten sich vor einem Jahr gerade so in Sicherheit bringen. Aber sie mussten mit ansehen, wie Samiras Schwager von der Flutwelle davongerissen wurde. Wie viele Menschen bei der Flut ums Leben gekommen sind, ist auch ein Jahr später nicht genau zu bestimmen. Die Vereinten Nationen sprachen zuletzt von 5.900 Toten. Von tausenden weiteren fehlt noch immer jede Spur. Vermutlich wurden sie weit ins Meer getrieben, als die Wassermassen in der Nacht über die Stadt hereinstürzten und ganze Stadtviertel mit sich rissen. Möglicherweise liegen die Vermissten auch unidentifiziert in Massengräbern, die nach der Flut ausgehoben wurden. Der Bedarf an Hilfe ist auch ein Jahr nach der Katastrophe riesig, erzählt Malak Al-Hanouchi, die Chefin der NGO Pulse. Jeder in der 100.000 Einwohnerstadt Darna hat Angehörige oder Freunde verloren. Auch Al-Hanouchi kann noch nicht in ihr zerstörtes Haus zurück. Der Fluss Wadi Dirna ist heute nicht mehr als ein Rinnsal. Dennoch teilt er die Stadt nach der Flut in zwei kaum verbundene Hälften. Wo früher Häuser standen, ist heute nur noch eine mehr als 100 Meter breite staubige Furche zu sehen. Mittendrin Kräne und Bagger. Die Brücken über den Fluss werden gerade wieder aufgebaut. Auch abseits der am schwersten betroffenen Gebiete gleicht Dirna einer großen Baustelle. Es entstehen neue Wohnhäuser, Schulen werden instand gesetzt, ein seit Jahren stillgelegtes Krankenhaus wurde gerade wieder in Betrieb genommen. Klinikdirektor Mohammed El-Gabsi.
Schon vor der Flut war das Krankenhaus nicht funktionsfähig. Den Namen Krankenhaus hatte es eigentlich gar nicht verdient. Dazu kam die Zerstörung durch die Flut. Dann kam der Wiederaufbaufonds und sanierte und modernisierte das Krankenhaus. Wir hätten nie gedacht, dass das Krankenhaus in weniger als 8 Monaten wieder aufgebaut werden könnte.
Es sind Töne, die Belga Sam Haftar, der Herr über den Wiederaufbau, gerne hört.
Der Wiederaufbau von Dirna wird ein Modell für alle libyschen Städte sein. Was hier passiert, wird sich positiv auf ganz Libyen auswirken.
Über umgerechnet etwas mehr als 2 Milliarden Dollar soll der Wiederaufbaufonds für Dirna verfügen. Wo genau das Geld des Fonds herkommt und wie es ausgegeben wird, sei allerdings alles andere als transparent, sagt Wolfram Lacher, Libyen-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Kontrolle über den Fonds nutze den Haftars in doppelter Hinsicht.
Sie profilieren sich als Erbauer im Osten. Davon profitieren sie politisch, aber es gibt auch zahlreiche Hinweise darauf, dass sie finanziell davon profitieren. Es ist von Korruption die Rede, davon, dass das Geld für die Aufträge teilweise eben wieder zurück in die Taschen der Haftar-Söhne fließt.
Nachzuprüfen sei das kaum.
Es handelt sich um einen Fonds, der jeglicher Kontrolle durch die offiziellen Instanzen im Osten, also durch den Rechnungshof, entzogen ist.
Ausgelöst wurde die Flut vor einem Jahr durch den Sturm Daniel und heftigen Starkregen. Dass sie so tödlich wurde, lag aber daran, dass 2 Dämme oberhalb der Stadt brachen. Jahrelang waren sie nicht gewartet worden. Im Juli wurden 12 staatliche Beamte für dieses Versäumnis zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Angeklagt waren sie wegen Verbrechen wie Fahrlässigkeit, Totschlag und der Verschwendung öffentlicher Gelder. Hochrangige Politiker zogen allerdings keine Konsequenzen.
Niemand kann die Verantwortung für das tragen, was in Dirna passiert ist. Das war höhere Gewalt. Kein Land der Welt hätte das verhindern können.
Sagt Agila Saleh, Präsident des Parlaments mit Sitz in Tobruk, weit im Osten des Landes. Saleh war schon zu Zeiten des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi ein mächtiger Strippenzieher in Libyen. Heute ist er ein enger Verbündeter von General Haftar. Vor einem Jahr, wenige Tage nach der Flut, hatten hunderte Menschen in Dirna gegen die Tatenlosigkeit der Politik protestiert. Heute äußert in der Stadt kaum jemand offene Kritik an den Mächtigen. So viel wie gerade sei seit 40 Jahren nicht im gesamten Osten Libyens investiert worden, sagen viele. Natürlich wissen die Menschen hier aber auch, dass General Haftar mit Gegnern nicht zimperlich umgeht.
Leute, die sich gegen die Vorhaben der Familie Haftar stellen, müssen damit rechnen, dass sie verhaftet werden, dass sie verschwinden, dass sie möglicherweise gefoltert werden, dass ihre Leichen irgendwo wieder aufgefunden werden.
Malak Al-Hanouchi von der Hilfsorganisation Pulse betont mehrfach, wie gut die Kooperation mit dem Wiederaufbaufonds laufe. Sie spricht von einem Neuanfang für Dirna. Lange, schon zu Gaddafis Zeiten, sei der Ort vernachlässigt worden. Dies ändere sich nun.
Derna ist eine schöne Stadt, aber hier fehlten früher Orte für die einfachsten Freizeitaktivitäten wie Spielplätze. Zum Glück gibt es die jetzt. Sie sind zu wichtigen Orten geworden, wo die Menschen zusammenkommen, sogar Frauen.
Sogar Frauen. Derna ist eine streng konservativ-islamische Stadt. Auf den meisten öffentlichen Plätzen sind nur Männer zu sehen. Der Wiederaufbau nach der Flut, so hofft Malak al-Hanouchi, könnte auch die Kultur der Stadt verändern. Ein anderer Ort, an dem die Einwohner früher ihre Freizeit verbracht haben, ist für al-Hanouchi heute nur noch schwer zu ertragen. Das Meer.
Früher haben wir den ganzen Sommer am Meer verbracht. Aber viele von denen, die in der Nähe der Küste gelebt haben, sind vor einem Jahr ertrunken. Sie werden noch immer vermisst. Das Meer ist zu einem Massengrab für unsere Verwandten geworden. Wir kommen nur noch her, um das Totengebet für sie zu sprechen.
Allerdings gehen wieder vereinzelt Kinder und Jugendliche im Meer baden. Und auch Mahmoud Abdelaziz hat den Eindruck, dass langsam wieder Normalität einkehrt in Derna. In seinem Fischladen zeigt er auf die frisch gefangenen Zackenbarsche und Meereschen.
Am Anfang standen die Menschen unter dem Schock der Katastrophe, bei der so viele Menschen im Meer ertrunken sind. Da wollte niemand Fisch essen. Einige Monate später haben die Kunden dann nach Fischen aus Tunesien und aus anderen Ländern gefragt. Jetzt wollen sie wieder frische Fische aus unserem Meer kaufen. Die Sache mit der Katastrophe ist nun vorbei.
Wer von Derna an der Küste entlang fährt oder in die Berge, muss noch vereinzelt auf Buckelpisten ausweichen. Die asphaltierten Straßen werden an vielen Stellen noch ausgebessert. Gebaut wird nicht nur in Derna und der unmittelbaren Umgebung, sondern auch in weiteren Städten im Osten des Landes. In Shahad und auch in Benghazi, der zweitgrößten Stadt Libyens nach der Hauptstadt Tripolis. Hier werden im Stadtzentrum Häuser restauriert, die in den Kriegen nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi beschädigt wurden. Andere werden auch abgerissen, um Platz für Neubauten zu schaffen. Für die Haftars ist der Aufbau Ost ein Prestigeprojekt und eine Botschaft an die rivalisierende Regierung in Tripolis im Westen des Landes. Bei uns geht es voran, wir sorgen für Stabilität und Sicherheit, während bei euch im Westen immer noch Milizen für Unsicherheit sorgen. Gekämpft wird zwischen den Truppen Haftars und den Milizen im Westen derzeit nicht. Die Auseinandersetzungen haben sich auf andere Ebenen verlagert. Von einem Kampf ums Geld sprechen viele Libyer inzwischen. In dessen Mittelpunkt der langjährige Präsident der Zentralbank, Siddiq al-Kabir. Um zu verstehen, warum seine Rolle so wichtig ist, müsse man ins Jahr 2014 zurückgehen, erklärt Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Seither sei Libyen praktisch zweigeteilt.
Seit damals gab es also zwei konkurrierende Regierungen, zwei konkurrierende Parlamente und deswegen gab es auch keinen regulären Budgetierungsprozess mehr. Und in dieser Situation hat der Zentralbankchef ganz einfach das letzte Wort über alle Staatsausgaben.
Also auch über die Fragen, wie die Millioneneinnahmen aus dem Ölexport im Land verteilt werden und wie viel Geld aus der Staatskasse für den Wiederaufbau im Osten zur Verfügung steht. Des Weiteren erfolgt die Bezahlung von Beamten im ganzen Land über die Zentralbank, im Westen und im Osten. Das Amt des Zentralbankchefs hatte Siddiq al-Kabir seit 2011 inne. Eine seltene Konstante in Libyen, das seit dem Sturz von Muammar al-Gaddafi viele turbulente, von Kriegen geprägte Jahre hinter sich hat. Ende August jedoch wurde al-Kabir gefeuert, auf Druck von Abdelhamid Dbeibah, dem Chef der Regierung im Westen. Ein Vorwurf Dbeibahs: al-Kabir habe in den letzten Monaten die Haftars im Osten bevorzugt. Der Banker floh in die Türkei nach eigener Aussage, weil er um sein Leben fürchtete. In der Folge stoppte die Regierung im Osten die Ölförderung. Im Einflussbereich von General Haftar liegt ein Großteil der Erdölvorkommen des nordafrikanischen Landes. Sein Verbündeter Agila Saleh sagt:
Dass das Öl unter der Erde bleibt, ist für Libyen besser, als wenn es von Dieben gestohlen wird. Auch wenn wir das Öl für niedrigere Preise später verkaufen werden, ist das immer noch besser, als wenn hohe Einnahmen an eine korrupte Regierung gehen.
Damit meint er die Regierung von Abdelhamid Dbeibah in Tripolis. Im Osten dagegen, so behauptet Parlamentspräsident Saleh, werde sorgsam mit den Geldern umgegangen. Das könne man an dem rasanten Wiederaufbau in Derna und weiteren Städten in der Region sehen.
في درنا في طبرق في بنغازي في اجدابيا في الجنوب في كل مكان.
Inzwischen ist die Ölförderung teilweise wieder aufgenommen worden. Wie es mit dem Zentralbankchef weitergeht, darüber verhandeln derzeit unter Vermittlung der Vereinten Nationen die Parlamente aus dem Osten und dem Westen Libyens. Eine friedliche Einigung scheint also möglich. Aber solange es die nicht gäbe, sei auch eine Eskalation möglich, sagt Wolfram Lacher.
Insbesondere wenn sich Premierminister Dabeiba und die Milizen, die ihn unterstützen, wenn die sich der Einigung widersetzen, die zwischen den beiden Kammern, zwischen den beiden Parlamenten getroffen werden, dann besteht die Gefahr eines Ausbruchs eines bewaffneten Konflikts in Tripolis.
In den Räumen der Hilfsorganisation PULS in Derna ist die politische Krise Libyens weit weg. Hier tanzen und spielen Kinder, versuchen ein bisschen Alltag zu leben. Die meisten von ihnen haben bei der Flut vor einem Jahr Familienangehörige verloren. Das Team von Malak al-Hanouchi bietet ihnen Betreuung und auch psychologische Unterstützung an.
Auch wenn wir einen großen Teil unserer Stadt verloren haben, unsere Freunde, unsere Verwandten, versuchen wir dafür zu sorgen, dass die überlebenden Einwohner Dirnas weitermachen können. Das Leben hört nicht auf. Wir geben unser Bestes.
Al-Hanouchi weiß, wie schwer das fällt. Ihre Schwester, deren Mann und Kinder starben in der Flutnacht im letzten September. Und auch für viele Kinder hier im Zentrum sitzt das Trauma tief. An der Wand hängen von ihnen gemalte Bilder. Auf einem ist zu sehen, wie das schlammig-bräunliche Wasser Häuser zerstört, Autos mit sich reißt und Menschen, die vergeblich versuchen, sich irgendwo festzuklammern.
Weiterleben in Libyen trotz der Katastrophe. Eindrücke waren das von unserem Korrespondenten Moritz Behrendt, mit dem ich jetzt auch verbunden bin, Moritz. Und ich finde dieses Trotz hier tatsächlich einigermaßen bemerkenswert, weil die Nachwehen dieser Flutkatastrophe in Libyen ja für die Menschen im Land quasi noch on top dazukommen zu einer allgemein ja wirklich katastrophalen und chaotischen Situation im Land. Und die hält ja auch schon ganz schön lange an, also mindestens seit dem Sturz von Gaddafi im Jahr 2011. Ich hatte jetzt aber den Eindruck, dass die Menschen, also gerade auch die Frau, die ja zum Schluss zu Wort kam in deinem Beitrag, schon so etwas wie Hoffnung zu haben scheinen? Oder liegt das auch daran, dass vielleicht deine Gesprächspartner gar nicht so frei sprechen konnten?
Also ich glaube, die Hoffnung haben die Leute schon, aber diese Frage, ob sie frei sprechen konnten, da bin ich mir nicht ganz, ganz sicher. Ganz viele von ihnen wollten auch erstmal sicher gehen, ob wir denn wirklich alle Genehmigungen der Behörden hatten, mit ihnen sprechen zu dürfen. Wenn man dann auf der Straße ganz spontan Leute getroffen hat, war das immer kein Problem, das ging wirklich ganz gut. Und alle haben auch immer sehr betont, wie gut die Zusammenarbeit mit dem Wiederaufbaufonds für Derna und die betroffenen Gebiete läuft. Ob sie das nun aus Überzeugung getan haben oder auch, weil sie wissen, dass sie Ärger bekommen, wenn sie anderes behaupten, das lasse ich mal dahingestellt.
Das heißt aber, so wie die Gemütslage tatsächlich bei den Menschen so ist, das wissen wir nicht hundertprozentig, weil du nicht wirklich frei unterwegs sein konntest. Was hattest du denn jetzt für einen allgemeinen Eindruck von den Orten, an denen du warst? Was hat dich vielleicht auch stutzig gemacht?
Ja, meine Eindrücke sind durchaus vielschichtig. Für mich war es die erste Reise nach Ostlibyen. Insofern fehlt mir natürlich auch ein bisschen der zeitliche Vergleich. Insofern sind das jetzt wirklich nur Beobachtungen. Die betreffen zum einen die Infrastruktur. Die derzeitigen Aufbaumaßnahmen, das ist aus dem Bericht ja vielleicht auch hervorgegangen, die sind schon ziemlich beeindruckend und nicht zu übersehen. Aber dann sind sie auch ziemlich notwendig, weil viele Straßen ziemlich marode sind, auch Städte vom den Kriegen aus den letzten Jahren geprägt sind. Eigentlich müssten sie das gar nicht so sein, denn Libyen hat ja viel Öl und theoretisch viel Geld. Ein zweiter Eindruck, der betrifft dann die Sichtbarkeit bzw. eher die Unsichtbarkeit von Frauen im öffentlichen Raum. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. In einem Ort in der Nähe von Derna, da habe ich mehrfach gesehen, wie kleine Kinder Auto gefahren sind. Jungs, die vielleicht 11 oder 12 Jahre alt waren, hinterm Steuer. Ich weiß gar nicht, wie die an das Gaspedal gekommen sind. Und auf dem Beifahrersitz saßen dann die Mütter, häufig voll verschleiert. Und gerade in Derna selbst sind an den meisten öffentlichen Plätzen überhaupt keine Frauen zu sehen. Und wenn, dann häufig wirklich bis zu den Augen verschleiert. Es gibt in den modernisierten Straßen jetzt aber auch Geschäfte für europäische Damenmode, direkt neben Fachgeschäften für Hijabs, also für Schleier. Das scheint also nebeneinander zu existieren. Was man vielleicht dazu sagen muss, Derna stand vor 10 Jahren zeitweise unter der Kontrolle des selbsternannten Islamischen Staats. Und inwieweit diese Gesellschaft immer noch davon geprägt ist oder sich jetzt gerade durch den Wiederaufbau davon löst, das kann ich tatsächlich, weil ich das erste Mal in Ostlibyen war, nicht wirklich beurteilen.
Aber diese Beobachtungen, die du da gemacht hast, sind ja zum Teil auch welche, die sich durchaus decken mit Beobachtungen, die wir auch aus anderen Ländern in deinem Einsatzgebiet so mitbekommen. Würdest du denn sagen, das ist so eine Tendenz, die sich überall beobachten lässt, oder trägt jetzt schon diese besondere Situation in Libyen dazu bei?
Also von einer generellen Tendenz zur Islamisierung würde ich nicht sprechen. Fast sogar eher das Gegenteil. Gerade in den autoritär regierten Staaten, da zählt Ostlibyen sicherlich dazu, aber auch Ägypten oder Saudi-Arabien, da sind die Machthaber ja eher daran interessiert, sich als rigorose Bekämpfer des Islamismus zu zeigen. Und das heißt zum Beispiel in Ägypten, wo ich jetzt gerade bin, auch, dass deutlich mehr Frauen unverschleiert herumlaufen als noch etwa vor 10 Jahren und auch viel weniger bärtige Männer zu sehen sind. Aber gerade dort, wo die Herrschaft nicht so gesichert ist, da nisten sich natürlich weiterhin islamistische oder auch dschihadistische Gruppen ein. In Teilen Syriens und dem Irak ist das sicherlich der Fall und vermutlich auch in Libyen. Die ganz große Frage, wie stark ist dieses islamistische Gedankengut in der Bevölkerung verbreitet, das finde ich wieder weiterhin ganz schwer einzuschätzen. Und zwar sowohl in den Staaten, in denen die Islamisten stark bekämpft werden, als auch in den Staaten, in denen sie sich öffentlich zeigen.
Welche Positionen haben denn in diesem Zusammenhang jetzt so internationale Player in Libyen, wie zum Beispiel die Türkei oder auch Russland? Die sind ja beide in Libyen stark involviert. Zuletzt wirkte das eher so, als hätten die nicht so ein großes Interesse an einer weiteren Destabilisierung im Land, sondern wir haben eher so agiert, als wollten sie ihre eigene Vormachtposition im Land stabilisieren, oder?
Ja, das siehst du durchaus so richtig. Und nicht zuletzt geht es diesen Staaten natürlich auch darum, einen Zugang zu den Ölvorkommen Libyens zu bekommen. Bei der Türkei spielt noch eine weitere Sache eine Rolle. Ich würde sagen, das Erbe des arabischen Frühlings. Damals wollte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ja zu so einer Art Führer der demokratisch-islamistischen Kräfte aufspielen. So hat er sich in Libyen auch militärisch an die Seite von Milizen und der Regierung im Westen des Landes gestellt. Aber ich würde sagen, dieses Erbe verblasst mit der Zeit.
Hast du denn von deren Präsenz, also jetzt russischer oder auch türkischer, irgendwas vor Ort mitbekommen?
Von der Präsenz der Russen habe ich bei meinem Aufenthalt nichts mitbekommen. Das sind ja zum Teil Kämpfer der ehemaligen Wagner-Truppen, die als Söldner auch in Libyen aktiv sind. Und die zeigen sich natürlich nicht so gerne öffentlich. Was ganz interessant war, ist, dass türkische Bauunternehmen im Osten Libyens ziemlich präsent sind, jetzt beim großen Wiederaufbauprojekt der Haftars. Dabei standen die Türken ja eigentlich auf der Seite der Konkurrenten im Westen. Aber die Türkei, da kommt jetzt wieder die Geopolitik mit rein, hat sich zuletzt auch wieder sehr stark mit Ägypten angenähert. Und die ägyptische Regierung ist wiederum mit den Haftars verbündet. Das meinte ich ein bisschen damit, dass dieses Erbe des arabischen Frühlings, als Erdogan so etwas wie der Führer der demokratischen, islamisch geprägten Kräfte sein wollte, dass das inzwischen verblasst.
Man fragt sich ja bei diesen verschiedenen Playern und auch dieser unübersichtlichen Lage im Land, ja, weil es ja mindestens zweigeteilt ist, muss man sagen, schon immer, wie dieses Land eigentlich als Ganzes überhaupt funktionieren kann. Fangen wir vielleicht erstmal bei der Bevölkerung an. Also können sich die Libyer zwischen dem Westen und dem Osten frei bewegen?
Im Prinzip schon. Natürlich, ich habe vorhin schon von den Checkpoints gesprochen, die gibt es. Und da, wer da verdächtig ist oder möglicherweise sogar Waffen bei sich hat, der kann natürlich jederzeit rausgezogen werden. Aber in Anführungsstrichen normale Libyer können durchaus von Ost nach West und umgekehrt fahren. Muss allerdings bedenken, das Land ist riesig, die Strecken sind lang. Also für die 200 Kilometer von Benghazi nach Derna braucht man gut 4,5 Stunden, wenn nicht mehr. Und nach Tripolis sind es noch ein paar hundert Kilometer mehr. Aber theoretisch können die Leute von Ost nach West und von West nach Ost fahren. Das Land ist politisch geteilt, aber es gibt durchaus einige Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel benutzen auch beide Seiten den libyschen Dinar als gemeinsame Währung.
Ja, und es scheint ja auch bei beiden Regierungen im Westen und im Osten trotz aller Konkurrenz irgendwie auch sowas wie gemeinsame Regelungen zu geben, auf die man sich irgendwie geeinigt hat. Gerade in Bezug jetzt auf die Zentralbank und auch auf die Verteilung der Öleinnahmen muss es da ja irgendetwas geben, oder?
Ja, es gibt durchaus Regelungen. Die Fördergebiete und die meisten Transporthäfen für das Erdöl befinden sich in dem Einflussbereich der Haftas im Osten. Die Einnahmen aus dem Erdölexport, die werden dann allerdings von der in Tripolis ansässigen National Oil Corporation, also der Nationalen Ölgesellschaft, verwaltet und an die Zentralbank, ebenfalls mit Sitz in Tripolis, also im Westen, geleitet. Die wiederum ist für die Bezahlung der Beamten zuständig, im Osten und im Westen, und dafür die Einnahmen im Land zu verteilen. Man könnte also auf Deutsch von so einer Art Länderfinanzausgleich sprechen, aber wenn man weiß, dass sich die rivalisierenden Gruppen mehrfach mit Waffengewalt bekämpft hatten, dann trifft der Vergleich vielleicht doch nicht so ganz gut zu. Aber was ziemlich offensichtlich ist, ist, dass die Haftas im Osten versuchen, Schlüsselpositionen bei der Zentralbank und der Ölgesellschaft, also Organisationen, die im Westen ansässig sind, mit eigenen Leuten zu besetzen. Und ich habe den Eindruck, dass sie damit zunehmenden Erfolg haben.
Die Regierung in Tripolis, die wird ja meistens als die international anerkannte bezeichnet. Und das ist ganz anders als die von General Haftar kontrollierte Regierung im Osten des Landes. Aber so wie das jetzt alles klingt, was du beschrieben hast, scheint ja die Herrschaft der Haftas durchaus ein bisschen stabiler zu sein als die im Westen. Oder täusche ich mich da?
Ich habe den Eindruck, der Eindruck trifft zu, und da es seit Jahren keine allgemeinen Wahlen mehr im Land gegeben hat, ist die in Anführungszeichen international anerkannte Regierung in Tripolis auch nicht mehr wirklich demokratisch legitimiert. Politiker im Osten, mit denen ich gesprochen habe, die sprechen natürlich aus ihrem eigenen Interesse. Die sagen immer wieder, es müsse allgemeine Wahlen geben, dann werde sich zeigen, dass General Haftar der beliebteste Politiker im Land sei. Zum Demokraten macht ihn das wirklich mit Sicherheit nicht. Aber in seinem Einflussgebiet hat Haftar die Macht eindeutig konsolidiert. Das zeigt sich auch daran, dass westliche Länder, die USA, Italien und Frankreich, inzwischen ziemlich offen mit ihm zusammenarbeiten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Haftar wieder versuchen wird, seinen Einflussbereich auszuweiten. Mit welchen Mitteln? Möglicherweise mit Waffen oder mit den Mitteln der Zentralbank und Ähnlichen er das tun wird, das bleibt wirklich noch abzuwarten.
Sagt unser Korrespondent Moritz Behrendt. Vielen Dank für deine Einordnung zur Lage im doch sehr komplizierten Libyen.
Danke ebenfalls.
Ja, und nach Libyen schauen wir hier dann morgen im Podcast auf Bulgarien. Das Land, das müsste nämlich eigentlich, geht es nach dem Green Deal der EU zumindest, langsam aus der Kohleenergie aussteigen. Das ist allerdings gar nicht so einfach, auch wegen der vielen Regierungswechsel, die das Land hinter sich hat und weil in den Kraftwerken eben auch 34.000 Menschen arbeiten. Mehr dazu dann in der nächsten Folge. Ich bin Katja Bigalke und ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Tschüss und macht's gut. We'll be right back.